Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Für diesen jetzt, für den Teufel, gibt es noch keinen. Der ist auch erst 2017 erschienen, also noch nicht jetzt so lang auf dem Markt. Machen Sie es, weil ich halte es für ein wichtiges Buch vor allem und auch so aus männlicher Sicht, also diese ganze Verletzlichkeit, also wir hatten ja so eher so die muskelstrotzenden Machos
Man hat auch schnurlose Mikros, vielleicht nimmst du dir da von hier eins. Oh. Wo ist hier Platz? Achso, dann noch eine Bitte, dass ihr... Vielleicht gut, das Mikro so in die Hand zu nehmen. Sonst, wenn wir miteinander sprechen, du musst so und ich gucke dich von hier an, das ist komisch. Ja. Wisst ihr, dass die Mikros am besten nimmt ihr sie raus aus dem Ding und man muss relativ nah rangehen.
Guten Morgen, herzlich willkommen im Übersetzerzentrum. Wir eröffnen mit der Veranstaltung Außer sich. Sie sehen ein gut gefülltes Podium, Sie sehen viele interessante Kolleginnen und Kollegen, qualifizierte Literaturübersetzer aus vielen Ländern. Sie sehen viele Mikrofone, viele Stühle, viele Wasserflaschen. Es gibt auch ganz viele Förderer, die hinter dieser Veranstaltung stehen, die ich gerne zum Eingang nennen möchte. Wir danken für diese Veranstaltung dem LCB. Wir danken dem Toledo-Programm des Deutschen Übersetzerfonds und der Robert-Bosch-Stiftung, der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, dem Goethe-Institut und der S. Fischer-Stiftung. Ohne sie alle wäre diese Veranstaltung heute nicht möglich und auch alles, was dahinter steht, nicht. Wir sehen hier ganz viele Menschen. Es ist trotzdem nur ein kleiner Ausschnitt des internationalen Übersetzertreffens, das gerade in Berlin am Literarischen Kolloquium stattfindet und jetzt auf der Buchmesse zu Gast ist. Moderieren wird diese Veranstaltung Jürgen Jakob Becker, zu dem ich noch kurz ein paar Worte sagen möchte, damit er sich nicht selber vorstellen muss. Die restlichen Podiumsgäste wird Jürgen dann einführen. Jürgen Jakob Becker ist stellvertretender Geschäftsleiter des Literarischen Kolloquiums in Berlin. Er betreut dort den Schwerpunkt Übersetzungsförderung, Übersetzerförderung. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Übersetzerfonds, des DÜV und nicht zu vergessen, er ist Träger der Übersetzerbarke des VDÜ. Weil er sich, darf ich zitieren, auf sowohl stille als auch effiziente Weise für die Belange der literarischen Übersetzer einsetzt. Wir kennen ihn als stillen, effizienten Menschen und sind gespannt zu erleben, wie er hier auf der Bühne außer sich geraten wird. Viel Vergnügen.
Das wollt ihr gerne sehen, ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hat aber erst einmal Anna Dorothea Grass das Wort. Bitte das Mikro für Anna.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Übersetzerinnen und Übersetzer, ich habe auch in diesem Jahr das Vergnügen, Sie im Namen der Robert-Bosch-Stiftung sehr herzlich willkommen heißen zu können. Und in den letzten Jahren habe ich an dieser Stelle über unser Förderprogramm Literarische Brückenbauer gesprochen. In diesem Jahr möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie über eine Weiterentwicklung unserer Übersetzerförderung nochmal zu informieren und Ihnen diese vorzustellen. Das ist jetzt ja schon oft genannt worden. Die literarischen Brückenbauer wurden in diesem Jahr abgelöst von unserem neuen Programm Toledo – Übersetzer im Austausch der Kulturen. Toledo ist eine Kooperation, wie gesagt, mit dem Deutschen Übersetzerfonds, der ein sehr erfahrener Förderer der Übersetzungskunst ist und uns daher wirklich als der hervorragende Partner erschien für diese Kooperation und dafür, für die Impulse aus der Übersetzerszene erreichbar zu sein und schnell und gut auf diese reagieren zu können. Durchgeführt wird Toledo beim Deutschen Übersetzerfonds von Aurélie Morin, die ich nicht erspähe, und Eva Laderick, die da ist, und natürlich Jürgen Jakob Becker in seiner Funktion als Geschäftsführer des DÜV. Die literarischen Brückenbauer gehen gewissermaßen auf in Toledo. Seit rund 15 Jahren haben wir literarische Übersetzer damit gefördert und Projekte wie das internationale Übersetzertreffen, das Programm Vice Versa oder auch die Werkstatt Kein Kinderspiel, die Veranstaltung der Weltlesebühne, werden wir künftig unter dem Dach von Toledo fördern. Wir konnten unsere Förderung mit Toledo aufstocken, glücklicherweise, können jetzt neue Kooperationen eingehen, wie hier mit dem Übersetzerzentrum, und können auch neue Formate entwickeln. Beispielsweise wollen wir ab 2018 internationale Metropolen als Cities of Translators erkunden. Den Anfang machen Shubrota Saha, heute auf dem Podium auch, und Lena Müller, die sich Kolkata vornehmen. Und was daraus wird und was Toledo sonst noch zu bieten hat, können Sie auf unserer Homepage entdecken, toledoprogramm.de. Es lohnt sich, Sie zu erkunden und weiter zu verfolgen, was da an Aktuellem geboten wird. Grundsätzlich möchten wir mit Toledo Übersetzer noch dezidierter als Vermittler zwischen den Kulturen fördern. Wir möchten ihre Mobilität unterstützen, damit sie in die Kulturen ihrer Ausgangssprachen eintauchen können, möchten ihnen viele Gelegenheiten zu Austausch und Vernetzung geben und ihnen auch immer wieder die Möglichkeit geben, ihr Wissen über Sprachen und Kulturen mit einem breiten Publikum wie hier und heute zu teilen und sich am öffentlichen und auch politischen Diskurs zu beteiligen. Genau, und diese Podiumsdiskussion des internationalen Übersetzertreffens ist eben solch eine Gelegenheit. Wie in den vergangenen Jahren auch, hat das Literarische Kolloquium Berlin mit dem Übersetzertreffen wieder eine Woche einen geschützten Freiraum für gelebte internationale Verständigung geschaffen, wofür wir dem LCB in Person von Jürgen Jakob Becker noch einmal und Vika Stukalenko sehr, sehr dankbar sind. Und ein Dank an dieser Stelle auch noch an die weiteren Förderer und Partner, dem Goethe-Institut, der Stiftung Pro Helvetia und der S. Fischer Stiftung. Und nun eine anregende Veranstaltung. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank, Anna Dorothea Grass von der Robert-Bosch-Stiftung. Ja, das internationale Übersetzertreffen ist mittlerweile eine schöne Routine geworden. 2004 haben wir damit angefangen. Also 14 oder 15 Veranstaltungen dieser Art haben wir jetzt Jahr für Jahr gemacht. In diesem Jahr war es ein relativ großes Treffen mit 34 Teilnehmern aus 29 Ländern, die die deutschsprachige Literatur in 27 Sprachen übersetzen. Alle 34 aufs Podium zu bringen, fanden wir zu ehrgeizig. Von daher haben wir eine Auswahl getroffen und aus verschiedenen Kontinenten Übersetzer hier versammelt. Ich schaue mal von mir aus ganz nach links, das ist Nelja Wachowska aus Kiew. Wir haben Amira Amin aus Kairo, Rebecca De Wald aus Glasgow, wir haben Anne Volkertsma aus Amsterdam und Shubrota Saha aus Kolkata. Das ist eine bunte Gruppe. Herzlich willkommen. Wir wollen mit jedem von Ihnen ein bisschen sprechen über das Übersetzen in Ihren Ländern, über die persönlichen Schwerpunkte und über die Eindrücke dieser Woche, dieser intensiven Woche, dem Vollbad in der deutschsprachigen Literatur, in dem wir uns ja auch jetzt noch hier in Leipzig befinden. Nelja Wachowska. Und wenn die Dämmerung gekommen ist, die Nacht bricht an, wie sieht dieses Übersetzerleben aus?
Oder weniger anerkannten Klassiker der Gegenwart gemacht, mehr so von Arno Schmidt bis Josef Winkler. Im Moment muss ich sagen, der Markt in der Ukraine verändert sich ziemlich stark. Wir erleben das seit 2 Jahren, den offiziellen Boom auf dem Büchermarkt. Das heißt, ich bekomme, das ist zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich, also ich bekomme Aufträge. Und dann die deutsche Gegenwartsliteratur, zum Teil Kinderliteratur. Und es wird ständig gesucht nach was Neuerem, was nicht nur die große Literatur oder die großen Werte wären, sondern auch irgendwie so Normalleben und direkte Kommunikation.
Mhm. Zielsprache ukrainisch, Sprachpolitik russisch und ukrainisch in der Ukraine. Das sind ja beide Sprachen, die gesprochen werden, und so ein großer Bevölkerungsanteil macht vielleicht sogar beides, spricht beides. Trotzdem ist natürlich das Ukrainische das, was sozusagen noch den größeren Aufholbedarf vielleicht hat im literarischen Übersetzen. Wie ist das literarisches Übersetzen ins Ukrainische? Ist das sozusagen sind die großen Klassiker der Weltliteratur, liegen die alle auf Ukrainisch schon vor, oder hat man da noch nachzuarbeiten?
Nö, natürlich nicht alle. Und ich glaube, also es sind viele aus der Sowjetzeit, die es schon auf Ukrainisch gibt. Aber da müsste man schon eigentlich die neuen Übersetzungen machen, weil die Sprache hat sich schon ziemlich stark verändert. Erstens und zweitens, also da würde ich einen anderen Aspekt ansprechen. Und in so einem bilingualen Land wie die Ukraine wird es hauptsächlich jetzt ins Ukrainische übersetzt. Und mit dem Wachstum auf dem Markt, also es wird immer mehr übersetzt oder erfordert, also dass man mehr übersetzt. Ich glaube, wir haben einfach nie so viele Autoren. Und jetzt mit dem Konflikt, mit dem Krieg im Osten und mit der ganzen politischen Lage habe ich das Gefühl, also wir suchen die Antworten auf die ganz brennenden und schmerzhaften Probleme und Fragen, die wir in der Gesellschaft jetzt erleben und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und da wird viel in den fremden Literaturen gesucht oder gefragt oder einfach nach den Fragen sogar gesucht. Also ich meine, so die Literatur aus dem balkanischen Raum wird sehr angefragt, aber die Deutschen haben da auch einiges anzubieten. Und wir werden künftig offensichtlich auch so mit einer Spaltung im Land zu tun haben müssen. Da wäre zum Beispiel so ein Thema wie die Mauer oder keine Ahnung. Also das wären schon die Kontexte, die auch interessant sein können für ein Gespräch. Aber ansonsten, wir haben jetzt also in der letzten Zeit mit diesem Schwung auf dem Markt riesige Diskussionen um die Qualität der Übersetzungen, die jetzt geleistet werden. Und da gibt's natürlich auch, also diese sehr sensible Frage, wird's über Russisch übersetzt oder wird's aus der Originalsprache übersetzt? Gibt's da Russism in dieser Version der ukrainischen Sprache, die da benutzt worden war, oder nicht? Und da ist natürlich also ein Feld, wo noch sehr viel diskutiert und gearbeitet werden kann.
Mich hat das gewundert, was du jetzt sagst, also dass es sozusagen einen Boom der Übersetzungen gibt in der Ukraine in den letzten 2 Jahren. Man hört immer nur Krise und natürlich Schwierigkeiten, die dieses Land hat, aber dass es sozusagen über die Literatur versucht, auch eine Art von Selbstverständigung hinzukriegen. Was wären denn Bücher aus dem Deutschen, die zum Beispiel jetzt gerade übersetzt werden? Welche würdest du da sozusagen in diesen Kontext stellen?
So, das fallen mir im Moment nie so viele ein, aber ich glaube schon, so Jenny Erpenbeck war vielleicht eine der frischesten Übersetzungen. So, ich würde schon sagen, also der Markt orientiert sich ein bisschen an die Preisträger und Preisträgerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Und ansonsten, ja, es hängt nach wie vor sehr viel von dem persönlichen Interessen der Übersetzer ab. Und wir können nach wie vor auch unsere Autoren auch mit unseren Fragen immer noch durchsetzen. Aber ich würde schon sagen, eigentlich die Krise ist enorm. Aber wenn die Krise irgendwelchem Bereich wirklich geholfen hat, das waren die Bücher.
Okay, Amira Amin aus Kairo. Amira, wenn man dich nach deinem Beruf fragt, welche Reihenfolge der Berufe kommen denn da?
Also ich habe auch 2 Berufe. Ich arbeite als Dozentin an der Universität in Kairo und als freiberufliche Übersetzerin, und zwar seit 2010. beschäftige mich hauptsächlich mit der deutschen Literatur, mit der deutschen Gegenwartsliteratur. Seit 2010 habe ich mehrere Auszüge aus verschiedenen Werken übersetzt, aber in 2013 habe ich meinen ersten Auftrag bekommen, und zwar eine kurze Geschichte von dem zeitgenössischen deutschen Autor Christoph Peters bekommen. Und ich habe eine Kurzgeschichte von ihm ins Arabische übersetzt. Es war eine sehr gute Erfahrung. Wirklich, es war wunderbar, mit der Sprache dieses Autors zu arbeiten. Dann habe ich bin ich zufälligerweise auf den Roman Das amerikanische Hospital von Michael Kleberg gekommen. Und ins Arabische habe ich diesen Roman schon übersetzt. Die sind noch am Drucken, aber kommt in wenigen Monaten. Es wird in wenigen Monaten erscheinen. Und jetzt arbeite ich an der Übersetzung, an der arabischen Übersetzung des Romans Die endlose Stadt von Ulla Lenze, die Berlinerin Autorin. Und so ist es vom Beruf her.
Also du kommst aus der Germanistik sozusagen, ja, auch.
Genau, ich habe Germanistik in Kairo studiert.
Zum Übersetzen. Ja. Wie kommen diese Bücher zu den Verlagen? Sind das Entdeckungen, die du gemacht hast, und dann gehst du zu einem arabischen Verlag, oder gibt es da andere Wege, wie diese Bücher zu dir kommen?
Bei mir, also aus meiner Erfahrung, habe ich die zwei Erlebnisse. Also erstmal mit dem amerikanischen Hospital. Es war meine Auswahl aus einer Liste, aus einer sehr langen Liste beim Goethe-Institut. Und ich habe diesen Roman ausgewählt, weil es was mit dem arabischen Welt zu tun hat, also mit dem Golfkrieg im Irak in den 90er Jahren. Und es gibt so eine parallele Richtlinie in dem Roman zwischen Irak, USA, Paris und so weiter. Und ich habe diesen Roman ausgewählt und dem Verlag habe ich diesen Roman vorgeschlagen. Dann übersetzt und so weiter. Aber der zweite Roman, Die endlose Stadt, dieser Roman steht eigentlich auf der Liste vom Goethe-Institut im Projekt Litrix. Und dieses Projekt wird eigentlich vom Goethe-Institut für 3 Jahre gefördert und finanziert. Ziel Sprache ist Arabisch von 2005 bis 2018. Und dann, sie haben mich kontaktiert, eine Probeübersetzung habe ich auch eingereicht. Also es war die Auswahl des Goethe-Instituts, nicht meine.
Also es gibt Förderprogramme des Goethe-Instituts.
Ja, genau. Und die vereinbaren mit den Verlagen.
Genau, und Litrix. Mhm. Und die ägyptischen Verlage sozusagen, das funktioniert auch. Die ägyptischen Verlage machen das. Und diese Bücher kommen dann auch finden sie ihre Leser.
Sie unterstützen die Übersetzung der deutschen Literatur ins Arabische, und in den letzten Jahren hat dieser Trend wirklich an Bedeutung gewonnen. So viele Werke wurden jetzt aus dem Deutschen ins Arabische übersetzt, und zwar von vielen Autoren, von Hertha Müller, von Elfriede Jelinek, von Christoph Peters, Ulla Lenze ja natürlich, und von anderen auch, von vielen Gegenwartsautoren.
Wie würdest du sagen, sozusagen das Übersetzen ins Arabische, jetzt mal aus deiner ägyptischen Perspektive, ist das eine Konjunktur oder ist das sozusagen so wie in der Ukraine, sozusagen ist das ein Markt, der wächst und der interessanter wird und wo mehr Nachfrage da ist? Es gibt ja das Vorurteil, vielleicht stimmt es ja auch, aber dass sozusagen die Übersetzungskultur ins Arabische noch nicht so ganz stark ausgebildet ist, dass sozusagen Übersetzungen ins Arabische immer noch ein schwieriges Feld ist.
Ein schwieriges Feld, kann man sagen. Es ist nicht so einfach, aus dem Deutschen ins Arabische zu übersetzen. Ist auch nicht wie die englische Literatur zum Beispiel. So weltweit berühmt und alle Werke werden überall gelesen. Aber die deutsche Literatur, die klassischen Werke der deutschen Literatur wurden auch ins Arabische mehrmals und an verschiedenen Versionen auch übersetzt und immer wieder gelesen. Und wie ich gesagt habe, also es gewinnt jetzt an Bedeutung. Wir beschäftigen uns jetzt mehr mit der deutschen Gegenwartsliteratur und mit verschiedenen Perspektiven, da diese Literatur jetzt wirklich viele interkulturelle Dimensionen und Aspekte im Fokus hat. und das interessiert uns sehr.
Ja. Ah, ja. Rebecca, kommen wir zu dir. Rebecca de Wald aus Schottland. Wie sie mir gesagt hat, ab nächsten Dienstag ist sie Schottin. Bis nächsten Dienstag bist du was?
Schwäbin.
Schwäbin.
Deutsch-Schottin ab nächsten
Dienstag. Deutsch-Schottin. Also du hast zwei Muttersprachen, heißt es. Und die Übersetzungsrichtung Deutsch ins Englische, das war für dich immer klar oder schwankst du da hin und her?
Es war nicht immer klar. Also ich habe meinen Bachelor, ich habe in Germersheim studiert, in der Pfalz, und habe schon immer quasi mit Deutsch gearbeitet und ich bin zu meinem Masterstudium nach Glasgow gekommen und habe auch meine Doktorarbeit auf Englisch dort verfasst. Und ich arbeite auch ins Deutsche, also ich arbeite in beide Sprachen und natürlich, wenn man das natürlich im Studium auch immer mitbekommt, von wegen, man darf nur in die Muttersprache arbeiten und Muttersprache bedeutet dabei die Sprache, mit der man aufgewachsen ist, normalerweise eine Sprache. Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen in dem Sinne. Meine Mutter ist Schwäbin. Also ich bin zweisprachig deutsch-schwäbisch aufgewachsen, was auch schon mal ein Vorteil ist. Aber ich habe seit der ersten Klasse Englisch gelernt, Englisch und Französisch. Und ich war viel im Ausland. Ich habe ein Jahr in den USA verbracht. Ich war auch in Brüssel und habe seitdem... Und ich habe vor allem meine ganze akademische Arbeit war alles auf Englisch. Und dann habe ich die ersten Übersetzungen, die ich gemacht habe, ich arbeite auch als Fachübersetzerin, waren ins Deutsche. Aber da ich eher in dem englischsprachigen Kulturbetrieb unterwegs bin und viel tagsüber eigentlich nur Englisch rede, denke, schreibe, habe ich irgendwann gedacht, wer hat mir denn diese Hürde auferlegt, dass ich nicht ins Englische übersetzen kann?
Ja.
Und seitdem übersetze ich auch
Englisch. Es ist eine Bürde, denn ich würde ja sagen, es wird ja wahnsinnig viel aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Es wird nicht so wahnsinnig viel aus dem Deutschen ins Englische. Jetzt hast du dir dieses ärmliche Geschäft ausgesucht. Warum und welche Autoren haben dich dazu bewogen?
Ich glaube, das kommt eher daher, dass Schottland ist ja an sich nicht so groß. Also 5 Millionen, 5,5, glaube ich, 6 Millionen Schotten. Kleiner als Baden-Württemberg zum Beispiel. Und die Literaturwelt in Schottland ist deswegen sehr eng. Also Glasgow und Edinburgh sind sehr eng verbandelt. Es gibt unglaublich viele Schriftsteller, die auch Übersetzer sind, die auch Musiker sind, die ganz viel künstlerisch tätig sind. Und ich bin auch Redakteurin einer Buchrezensionszeitschrift, die heißt Glasgow Review of Books. Und da haben wir uns auch Übersetzungen verschrieben. Und deswegen auch um den internationalen Charakter in den Vordergrund zu rücken, den die schottische Literatur auch hat, beziehungsweise englischsprachige Literatur in Großbritannien. Wir beschränken uns nicht nur auf schottische Literatur. Aber ich bin eben eher in diesem Literaturbetrieb unterwegs und kenne da eher die Verleger, kenne da eher unterschiedliche Schriftsteller und bin natürlich auch auf dem Laufenden mit deutschsprachiger Literatur. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch ins Deutsche übersetzt, aber ich bin eher in diesem Literaturbetrieb zu Hause.
Also jetzt nochmal zum schottischen Literaturbetrieb. Also gibt es sowas, sozusagen eine schottische Szene, die so ihr eigenes Ding macht, oder sind das alles eigentlich nur sozusagen Satelliten der großen Verlagsstadt London?
Also natürlich in Bezug auf Verlage ist es schon sehr auf London zentriert. Es gibt natürlich kleinere schottische Verlage, aber die veröffentlichen natürlich nicht nur schottische Literatur. Und da gibt es dann auch nicht unbedingt diese Grenze, die man quasi immer zwischen Schottland und England unbedingt ziehen will. Natürlich ist das alles sehr übergreifend und auch mit US-amerikanischen Verlagen. Also es ist natürlich keine Seltenheit, dass eine britische Übersetzung auch bei einem amerikanischen Verlag erscheint und sowas. Also von dem her ist es nicht auf das beschränkt. Aber von dem Verhältnis der Schriftsteller und der Übersetzer untereinander finde ich schon, dass man da von einer schottischen Szene sprechen kann, wo man sich untereinander kennt, untereinander unterstützt. Natürlich sind wir alle regelmäßig in London und sehen, was in London vor sich geht. Und auch viele Zeitschriften, New Books in German zum Beispiel, die sehr viel für deutsche Literatur im englischsprachigen Raum tut, sind auch in London, Oxford ansässig. Also natürlich gibt es da Überschneidungen und nicht diese krasse Trennung.
Sag mir noch zwei, drei Autoren, die du übersetzt hast oder übersetzen möchtest. Also sind das Dinge, die sozusagen auf dich zugekommen sind oder hast du die für dich entdeckt und dann an Verlage gebracht?
Ich habe hauptsächlich Kurzgeschichten übersetzt. Also ins Deutsche zum Beispiel habe ich eine Novelle in Kurzgeschichten von Jalo Gu übersetzt, eine britische Autorin, die ursprünglich aus China stammt. Und das kam auf mich zu, da wurde mir der Auftrag angeboten. Und ich habe Auszüge von Peter von Matt übersetzt für Pro Helvetia, für die Zeitschrift. Das kam auch auf mich zu. Dann habe ich teilweise Kurzgeschichten von, ich interessiere mich für österreichische Literatur, auch sehr junge österreichische Autoren. Ich habe Margit Mössmer Kurzgeschichten übersetzt, die gerade in No Man's Land erschienen sind. Und ich kümmere mich gerade um Mascha Dabitsches Reibungsverluste, einen Roman übers Übersetzen im Flüchtlingsprozess und im Therapiezentren, das aber gerade noch von Verlagen gelesen wird. Also hoffentlich Daumen drücken, Fingers crossed, Daumen drücken.
Jetzt schaue ich nach links. Anne Volkertsma aus Amsterdam. Wie bist du zum Übersetzen gekommen? Oder jetzt auch an dich die Frage, Berufsbezeichnung, da sagst du ganz selbstbewusst was?
Übersetzerin. Ich habe Übersetzungswissenschaft studiert, aber dann nach dem Studium bin ich in einen Verlag hineingerutscht und habe ganz lange Zeit als Lektorin gearbeitet und danach als freiberufliche Lektorin. Und irgendwann fand ich es schade, dass ich nie zum Übersetzen kam. Ich habe aber wohl immer sehr schöne Literatur lektorieren dürfen. Und dann habe ich noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht. Und das ist eigentlich, ich denke, die ist ziemlich besonders, international gesehen. Es gibt in den Niederlanden eine Ausbildung, die heißt de Vertalers Fachschool, die Übersetzerschule. Und die ist gegründet von literarischen Übersetzern, die sich als Kollegen untereinander den richtigen Schliff geben. Und nachdem ich diese Ausbildung absolviert hatte, bin ich
wie lange dauert die?
Zum Übersetzen gekommen. Die dauert 2 Jahre. Und man arbeitet so 20 Jahre, so gut verständlich? So? Okay. Ja, nee, gut, dass Sie mich darauf hinweisen. Die Ausbildung, die dauert 2 Jahre und man ist etwa die Hälfte der Woche damit beschäftigt. Und seitdem übersetze ich. Ich habe auch Unterricht gegeben an dieser Ausbildung. Und ich bin also Übersetzerin, lektoriere aber auch noch ein bisschen nebenbei. Unterrichte und bin in der Redaktion einer Zeitschrift für literarische Übersetzer tätig.
Vielleicht noch ein paar wichtige Autoren, die du übersetzt hast?
Der wichtigste Autor ist Hans Fallada, mit dem habe ich angefangen und ich habe einige Bücher von ihm zunächst, habe ich ältere Übersetzungen redigieren müssen, aus 1934, was quasi hieß, dass ich die fast ganz neu machen musste, weil die verheerend schlecht waren. Und ich durfte dann nach 2...
Warum tut man sich das an, sozusagen eine alte, vielleicht auch nicht mehr gute Übersetzung, anstatt Neuübersetzung zu machen?
Weil es viel teurer ist, es neu übersetzen zu lassen. Für einen Verlag ist es sehr preisgünstig, das so zu lösen. Und es war für mich damals eine Gelegenheit, an einen sehr schönen Autor heranzukommen. Und nach 2 überarbeitete Übersetzungen von Kleiner Mann, was nun und Der Trinker, durfte ich dann meinen ersten eigenen Fallada übersetzen. Und da sind einige gefolgt. Und danach habe ich sogar seine Biografie für die Niederlande und Belgien geschrieben.
Noch andere Autoren außer Fallada?
Ja, glücklicherweise wohl. Denn irgendwann wurde ich sogar die Falladistin genannt von meinem Verleger. Und das möchte ich eigentlich nicht nur bleiben. Nee, ich habe auch sehr moderne Autoren übersetzt. Zum Beispiel Boff Bjerg, Auerhaus. Philipp Winkler, Hul, ein Roman aus der Perspektive eines Hooligans. Und Cat Kaufmann, Superposition. Und jetzt arbeite ich an Natascha Wodin. Sie kam aus Mariupol, das ja letztes Jahr den Belletristikpreis hier bekommen hat.
Es sind wahnsinnig viele Autoren des Aufbauverlags.
Ja, zufällig.
Hat er einen Vertrag mit dir und steckt dir hin und wieder was zu? Schickt dir Bücher, aber unausgefordert.
Nee. Ich glaube, Aufbau schafft es sehr gut, seine Autoren unterzubringen in den Niederlanden. Das wird es sein.
Das Übersetzen aus dem Niederländischen ins Deutsche läuft ja wie geschmiert.
Ja.
Also da gab es Messeschwerpunkte, da gibt es in den Niederlanden einen Fonds, der das irgendwie auch unterstützt. Das läuft alles super professionell. In Deutschland gibt es tolle Übersetzer aus dem Niederländischen. Irgendwie hat man das Gefühl, was in der niederländischen Literatur so los ist, wenn man es wissen möchte, kann man das auch auf Deutsch ziemlich gut erfahren. wie läuft es jetzt in die andere Richtung? Ich weiß, von früher hieß es immer, okay, die Niederländer haben doch ziemlich große Ressentiments noch gegen deutschsprachige Literatur, die ist kompliziert und verkopft oder irgendwie sowas. Ist das ein Eindruck von früher oder hat sich das bis heute so ein bisschen weitergeführt?
Ich glaube wohl, dass es immer besser geht. Es ist nicht, ich denke, man sollte zwei Sachen unterscheiden. Erstens das Verhältnis zwischen der Niederlande und Deutschland und zweitens die Ansichten, die Niederländer haben über deutsche Literatur. Dass, ich denke, es gab noch ziemlich große Ressentiments seit dem Krieg eigentlich gegen Deutschland und Deutsch im Großen und Ganzen. Als ich angefangen habe mit dem Studium, sagten Menschen, ja, wieso denn Deutsch, wieso nicht Englisch oder Französisch? Das war ganz schlimm. Und es ist mittlerweile so, dass eigentlich seit 1989 beide Nationen darauf hinzugearbeitet haben, die Beziehungen zu verbessern und besonders im kulturellen Bereich, und das hat sich ausgezahlt. Also es ist sehr viel zur Verfügung auf dem niederländischen Markt und es wird immer mehr gelesen. Man hat wohl Angst vor schwierigen deutschen Büchern. Das wohl. Und die schwierigen deutschen Bücher, die kommen auch nicht so gut an in den Niederlanden, leider. Aber zum Beispiel Crusoe, das war wohl ein großer Erfolg. Aber zum Beispiel der Buchpreis Wiener von vor zwei Jahren mit dem ganz langen Titel über
Frank Witzel.
Frank Witzel, ja. Eben. Der ist übersetzt worden, aber der findet kein Publikum.
Immerhin ist er nur in vier Sprachen, glaube ich, übersetzt worden. Ja. Ins Niederländische allerdings auch.
Ja, ja. Also es wird viel übersetzt. Aber das Problem ist manchmal die Auflagengröße und da gibt es wohl Ausnahmen. Zum Beispiel das achte Leben für Brilka von Nina Haratischvili ist auch übersetzt worden und ein Riesenerfolg. Und ja, so etwas macht auch Hoffnung. Und auch Falada wird gut gelesen. Es ist kein super Bestseller, aber er wird immerhin nach und nach immer folgen neue Bücher, neue Übersetzungen und das Interesse hält an. Es besteht ein großes Interesse auch an Klassikern aus Deutschland.
Beruf Literatur übersetzen in den Niederlanden, davon erzählt man sich ja fantastische Dinge. Ja. Es ist überall schwierig als Literaturübersetzer, auch in Deutschland natürlich, aber in den Niederlanden, da gibt es irgendwie ein System, wenn man irgendwie anerkannter Literaturübersetzer ist, gibt es irgendwie Fördergelder, auf die man sich auch richtig verlassen kann, wo man nicht jedes Mal neu sich bewerben muss, wie um die Stipendien des Übersetzerfonds zum Beispiel, sondern es gibt sozusagen eine regelmäßige Subventionierung. Stimmt das?
Nicht ganz. Also es gibt ein sehr gutes System zur Unterstützung der Kultur und es gibt auch sehr gute, wir nennen das eigentlich ein zusätzliches Honorar und das wird vergeben von der Niederländischen Literaturstiftung, Nederlands Letterenfonds, und man muss für jedes Projekt neu beantragen und es ist eigentlich nur eine kleine Gruppe von Übersetzern, die gute Verträge abschließen, also die wirklich auch eine faire Bezahlung bieten, die sich dafür bewerben kann. Und dann wird erstens die Qualität des Buches geprüft und auch jeweils die Qualität der Übersetzung und streng geprüft. Und wenn man einmal in dem System drin ist, dann hat man eine relativ akzeptable Bezahlung. Aber wenn man außerhalb ist...
Das Honorar wird mehr als verdoppelt.
Das Honorar wird mehr als verdoppelt. Das Honorar ist allerdings niedriger als in Deutschland, wie wir schon festgestellt haben. Ja, ja, ja. Pro Normseite bekommt man etwa zwei Drittel des deutschen Tarifs.
Ein empfehlenswertes System oder gibt es da drüber Klagen?
Einerseits finde ich es ganz toll, denn es werden dadurch sehr viele Bücher verlegt, und es wird auch sehr sorgfältig übersetzt, weil die Übersetzer sich genügend Zeit geben können. Andererseits hat es einen komischen Einfluss auf den Markt, weil die Verleger damit rechnen, dass für gute Projekte diese Subventionen gezahlt werden und so werden wir nie die Honorare bekommen, die wir eigentlich bekommen sollten. Also das System, das
es entsteht Preisdruck auf die Seitenhonorare.
Ja, die Honorare sind eigentlich zu niedrig, aber die Verleger haben überhaupt keinen Anreiz, die Honorare zu erhöhen. Also die sind eigentlich, die Honorare sind unangemessen. Das heißt, dass die Leute, die nicht diese Subvention beantragen können oder die halb außerhalb des Systems fallen, dass die doppelt schlimm dran sind eigentlich. Ja, ja. Und das heißt, die Niederländische Literaturstiftung ja überlegt auch, wie sie diese Lage verändern können. Denn es sollte jedenfalls, denke ich, das Verhältnis sollte sich ändern, dass nicht diese Subventionen eine höhere Summe sind als das tatsächliche Honorar.
Ja. Verstehe. Ja, interessante Geschichte. Wenn wir mal nach Indien schauen, nach Kolkata, Subroto Sahar, du bist Übersetzer ins Bengali. Es gibt viele Sprachen in Indien, das wissen wir. Bengali ist eine der größten. Wir hatten schon einmal auf diesem Podium den Streit, ist es die fünft- oder sechstgrößte Sprache der Welt? Du bist der Meinung, dass?
Dass Bengali die fünfte meistgesprochene Sprache auf der Welt.
Wie viele Sprecher?
270 Millionen.
270 Millionen, das muss ja ein riesiger Buchmarkt auch sein.
Theoretisch ja.
Welche Bücher übersetzt du? Oder auch bei dir die allererste Frage nach deinem Beruf. Also was sagst du, wenn du gefragt wirst danach?
Also was Berufsleben betrifft, bin ich Deutschlehrer am Goethe-Institut in Kolkata. Ich unterrichte Deutsch und bilde die jungen Lehrer aus. Außerdem bin ich auch Literaturübersetzer. Und ich habe einen versteckten Beruf. Ich schreibe auch ab und zu und publiziere für Zeitungen und alles. Noch kein Buch, aber vielleicht
kommt. Welche Autoren übersetzt du aus dem Deutschen?
Das ist eine gute Frage, auf diese Frage zurückzugehen. Zum Beispiel, ich habe mal gesagt, gerade habe ich entdeckt, dass Enzensberger zuerst Übersetzer war und dann Lyriker wurde. Vielleicht klappt es mit mir auch, mit der Hoffnung. Ich habe mich in den letzten 4 bis 5 Jahren sehr intensiv mit Enzensberger Lyrik beschäftigt und also eine Auswahl von seinen Gedichten von 1950 bis 2015 habe ich dann ausgewählt mit ihm zusammen, also aufgrund seiner eigenen Auswahl. Und ja, mit dem Werk bin ich sehr zufrieden und hat mittlerweile eine gute Resonanz gefunden. Ja.
Bert Brecht gehört auch zu deinen Autoren. Ja. Du hast früher mal irgendwann mal gesagt, Brecht ist eigentlich ein indischer Autor.
Ein bengalischer zumindest.
Ja. Wollen wir nicht übertreiben. Ja. Aber der berühmte bengalische Autor Bert Brecht aus Augsburg, wie kam er zu diesem Titel?
Also wegen deiner Theaterstücke. Also seine Theaterstücke sind in Indien sehr beliebt. Und seit 50er Jahren werden seine Theaterstücke bei uns aufgeführt. Also in vielen verschiedenen Versionen. Es gibt keine Theatergruppe bei uns in Westbengalen, mindestens auch in Bangladesch, die sich einmal nicht mit einem Theaterstück von Bertolt Brecht beschäftigt hat und auf die Bühne gebracht hat. Und besonders sind seine Lyrik auch sehr, sehr beliebt bei uns. Also Liebesgedichte von Brecht oder ja, was ich sagen möchte, was die Lyrik anbelangt in bengalischer Sprache, ist quasi so, dass nach Rilke und Bertolt Brecht, Enzensberger ist eigentlich jetzt ein Lyriker, dessen Werke so umfangreich und übersetzt worden ist.
Übersetzer in Kolkata, seid ihr eine Riesengruppe oder versprengte Einzelne oder auch die Deutschübersetzer? Hast du Kollegen, mit denen du dich austauschst, oder bist du eigentlich ein sehr einsamer Arbeiter im Weinberg des Geistes?
Einsam. Es gibt, man sagt, ja, neulich ist was so passiert, Goethe-Institut in Seoul hat einen Auftrag angefangen und sie wollten für eine Romanübersetzung die Übersetzer aus Indien holen. Und als die Frage dann über Bengali kam, dann kamen nur zwei Namen vor. Also ich sitze in Kolkata und ein älterer Lyriker und sehr bekannter Übersetzer bei uns, der sitzt in Heidelberg.
Der sitzt wo?
In Heidelberg.
In Heidelberg.
Also er hat lange an der Heidelberger Universität Bengali unterrichtet und ein sehr bekannter Lyriker und auch Übersetzer. Also ein Freund von Günter Grass und alles. Ja.
Und okay, jetzt übersetzt. Das Projekt geht um Thomas Melle, um den Roman Die Welt im Rücken. Mhm. Also das wird jetzt ins Bengalische von dir übersetzt, ja, und auch ins Koreanische von koreanischen Kollegen und so weiter, mhm, und so fort. Ja. Was ist das für ein Projekt?
Ja, das ist sehr interessant. Als Übersetzer habe ich, wo ich gerade so allein bin, habe ich immer wieder einen intensiven Austausch vermisst. Und in Seoul hat das Goethe-Institut ein Projekt konzipiert und initiiert, Social Translating Projekt heißt das. Also man redet von Social Reading und Social Writing bisher, aber noch nicht von Social Translating. Und das findet eigentlich auf einer Online-Plattform statt. Und also der Roman von Thomas Melle, die Welt im Rücken, wird übersetzt von 9, 10 Übersetzern in 9 asiatischen Sprachen. Und wir können auf Online-Plattformen austauschen, wenn wir Fragen haben. Es gibt sehr viele Fragen und der Autor tritt auch auf. Also er gibt dann Erklärungen, soweit es möglich ist.
Social Translating habe ich auch noch nicht gehört.
Das ist aber ein Pionierprojekt, habe ich gehört. Also ja. Das ist zum ersten Mal ist das initiiert worden.
Aber es ist eigentlich es geht um Entschlüsselung des Ausgangstextes, denn was kann dir der koreanische Kollege schon sagen über deine bengalischen Probleme?
Nee, eigentlich nicht. Also das ist wir stellen langsam fest, dass es eigentlich nicht zu großer Hilfe beiträgt. Aber doch, manchmal gibt es ein paar Hinweise, die vielleicht indirekt helfen würden, aber nicht direkt. Und aus Indien gibt es zwei Sprachen, Marathi, außer Bengali gibt es auch Marathi. Shunanda, kennst du, sie übersetzt auch diesen Roman. Ja.
Ich schaue wieder nach rechts. Wir haben ein klein bisschen Zeit. Wir haben eine Woche oder schon einige Tage in Berlin miteinander verbracht. Es gab ein Programm mit Autorinnen und Autoren, die wir kennengelernt haben. Esther Kinski war da, Isabel Kohl, Anja Kampmann, einige andere, Michael Fehr, der Schweizer Schriftsteller. Was sind denn so eure Eindrücke? Was habt ihr mitgebracht aus diesen Begegnungen? Was ist euch aufgefallen? Vielleicht fängst du mal an, Nelja.
Überhaupt nicht. Danke. Ja, also ich muss ganz offen sagen, also für mich, also es war eine sehr bewusste Entscheidung, mich jetzt für dieses Treffen zu bewerben, um auch die Buchmesse ein bisschen zu erleben, weil mir ist ein bisschen die Inspiration, die Ideen sind ein bisschen ausgegangen und ich brauchte so regelmäßig irgendwo aufzutanken halt. Und ich muss auch, also es ist noch so ein bisschen im Schweben, aber ich glaube, von den Autorinnen und Autoren, die wir erlebt haben, es kann sein, dass es so gerade in diesen Tagen beschlossen wird, ob die Esther Kinskis Hain übersetzt wird und ob ich den Auftrag bekomme. Also, Becker, du bist nicht alleine mit deinem. Ja, aber ansonsten, also was mich sehr inspiriert hat, also es ist nicht nur, also das sind nicht die tollen Autoren und die Lesungen, die man so wirklich zu Gesicht bekommt und ganz nah und noch befragen kann und so weiter, sondern einfach die Tatsache, dass man quasi, hört man mich hier? Okay, gut. Also es ist bei mir was sehr Persönliches. Also man kommt mit 30 Leuten zusammen, die genauso verrückt sind wie ich, ja. Und man kann irgendwie, also in diesem Raum, irgendwie sich austauschen und nicht mehr strange wirken, wie es zum Beispiel in meinen anderen Zeiten des Lebens ausschauen mag. Und es ist unheimlich unterstützend. Ich danke euch, euch allen.
Ja, strange and funny people kommen zusammen. Amira, ja, ging es dir so ähnlich?
Ja, ich möchte was Ähnliches auch sagen. Es war sehr interessant für mich, all das mitzubekommen, sich so tief und intensiv mit der deutschen Literatur auseinanderzusetzen. Zu viele Autoren habe ich wirklich jetzt kennengelernt, und zwar persönlich. So viel Informationen habe ich mitbekommen. Mich fasziniert noch auch, dass die deutsche Geschichte, dass die DDR-Geschichte noch im Fokus der deutschen Literatur steht. Und das interessiert mich eigentlich sehr, da ich in meiner Doktorarbeit sich für diese Phase in der deutschen Literatur interessierte. Und ich finde es noch gut, dass diese Geschichte noch ein Thema in der deutschen Literatur steht. Und ich finde es toll, wenn ich ein paar Werke davon zu übersetzen, wie zum Beispiel Isabel Kohl oder was von Coyne, diese neue Entdeckung von Coyne.
Irmgard Coyne.
Ja, also ich würde sie sehr gerne ins Arabische übersetzen. Also es gibt ja natürlich immer Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Nationen, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart. Und deshalb finde ich das sehr interessant. Auch das Treffen mit all diesen Übersetzern aus der ganzen Welt finde ich sehr inspirierend. Vielen Dank.
Ja, ich kann mich dem natürlich nur anschließen. Auch dadurch, dass viele von uns im gleichen Hotel untergebracht sind, hat man den ganzen Tag über dann auch, nicht abends, tagsüber, ich wollte jetzt gerade vom Frühstück sprechen, man hat den ganzen Tag über auch Gelegenheit, sich mit unterschiedlichen Menschen zu unterhalten. Und ich hatte so den Eindruck, man hat nicht, also manchmal ist es ja so, wenn man zusammenkommt, dass man sofort irgendwie Freunde trifft und dann mit den gleichen sich immer unterhält. Aber ich glaube, ich habe mich bei jedem Frühstück mit jemand anderem unterhalten und einfach gerade diese Möglichkeit mit unterschiedlichen Nationen zur Lage der Übersetzung, zur Lage der Übersetzer und aber mit dieser gemeinsamen Sprache Deutsch, weil bei mir ist es auch oft der Fall, dass die Umgangssprache dann Englisch ist, egal wo man ist, was natürlich dann auch einfach die Lingua Franca ist, aber ohne, dass man sich speziell vielleicht mit dem englischsprachigen Kulturraum befasst hat. Und das ist natürlich hier auch total interessant. Ich genieße es auch, mit Germanisten zu sprechen, weil ich habe selber Übersetzungswissenschaften und Lateinamerikanistik studiert. Das heißt, ich erfahre dann von zum Beispiel Amira, die weiß viel mehr über deutsche Literatur als ich zum Beispiel, also geschichtlich gesehen. Und sowas ganz interessant. Ich glaube, das kam auch raus bei dem Workshop, den wir hatten mit Eva Bonnet über das Lektorat. Wo sie angefangen hat, über die unterschiedlichen Phasen des Lektorats zu sprechen im deutschsprachigen Prozess. Und ich glaube, es kamen innerhalb der ersten 10 Minuten Proteste von allen Übersetzern, weil wir dann doch gemerkt haben, wie unterschiedlich denn die Lage der Übersetzung und der Prozess, wie professionell beziehungsweise weniger professionell, nicht weniger professionell, aber wie teilweise freiberuflich das funktioniert und dass es unterschiedliche Schritte halt in unterschiedlichen Ländern dann doch nicht gibt und die Fragen, die halt dann immer aufkamen und dann beim Mittagessen, beim Abendessen und so weiter auch mal beim Glas Wein weiter diskutiert wurden, die man vielleicht vorher gar nicht gestellt hätte oder die man sich gar nicht zum eigenen Sprachpaar vielleicht gestellt hätte auch.
Ja, das war interessant. Die Stunde mit Eva Bonnet, das Lektorat in Deutschland, wie funktioniert es? Deutsche Übersetzer sind daran gewöhnt, dass der Lektor oder die Lektorin den Titel akquiriert hat, sich auch ums Lektorat kümmert und irgendwie so, es gibt einen Ansprechpartner, vielleicht auch den Vertrag so mehr oder weniger aushandelt oder dieses Seitenhonorar. In anderen Ländern ist das alles, sind das ganz verschiedene Leute, da gibt es einen Verlegerboss, mit dem redet man über Geld, dann gibt es einen Lektor, der das akquiriert hat, das Buch, aber jetzt nicht an dem Text arbeitet, dafür gibt es wiederum Außenlektoren und so weiter. Ansonsten, was sind deine Eindrücke aus diesen 3 Tagen als Fallada, als Falladistin?
Was ich besonders schön fand, war auch der Vortrag am ersten Tag von der Literaturkritikerin Maike Fessmann, die uns auf neue Tendenzen in der deutschen Literatur hingewiesen hat. Denn wenn man selber sich erkundigt nach Literatur, guckt man natürlich doch immer ein bisschen im Rahmen des eigenen Geschmacks. Und sie hat gerade auf Sachen hingewiesen, mit denen ich mich nicht zuerst befassen würde. Und was ich auch sehr schön fand, das war, dass viele Teilnehmer Bücher vorgestellt haben, die ihnen besonders warm am Herzen liegen und die sie einfach anderen Kollegen empfehlen wollten. Und das gerade das alles zusammen, ich meine, ich könnte natürlich auch nochmal sagen, was meine Kolleginnen gesagt haben, aber gerade auch diese Kombination der Hinweise, die in den Vorlesungen gegeben wurden und das, was man alles von Kollegen hört, das fand ich fabelhaft. Ja. Und auch die vielen Gespräche zwischendurch, einfach über alles Mögliche, was Beruf und Liebe für die Sprache und Liebe für die Literatur angeht. Also ich fühle mich ein sehr bevorzugter Mensch, dass ich teilnehmen durfte.
Ja, wir hatten sehr leidenschaftliche Plädoyers der Teilnehmer. Die Hälfte, also so 15 bis 20 Leute haben sich 5 Minuten Zeit genommen und haben ein Plädoyer gehalten für ein bestimmtes Buch. Bei dir, ich weiß noch, Hans Fallada, das Gefängnistagebuch allerdings, das kennt nicht jeder und das liegt nicht so mitten auf der Straße. Schubroto, darf ich verraten, wen du empfohlen hast?
Enzensberger,
ja. Hast du einen neuen Enzensberger entdeckt in diesen Tagen, für die Zukunft, irgendwann?
Lyriker?
Bitte?
Ein Lyriker?
Egal, ein Lyriker oder überhaupt ein Buch, ein Schriftsteller. Buch.
Ja.
Mhm. Ja.
Ich möchte mich Anne anschließen.
Ein bisschen näher so.
Anschließen und möchte sagen, eine Tendenz, also Tendenz der deutschen Literatur, ja, das war mir sehr wichtig kennenzulernen, wo ich festgestellt habe, dass man jetzt ein Thema sucht, das nicht nur ein deutsches Thema ist, sondern ein überdeutsches Thema, also globalisiertes Thema sein sollte. Und da ging es um Technik und Digitalisierung. Mich hat wirklich interessiert das Buch von Matthias Senkel, Dunkle Zahlen, und auch der Roman von Thomas Lehr, also diese Schlafende Sonne. Schlafende Sonne von Thomas Lehr. Wir haben erlebt im LCW auch, wie hieß er?
Michael Fehr
sein Buch Schatten und Glanz vorgestellt hat.
Schweizer Schriftsteller Michael Fehr.
Ja, und der war in Indien und er sagte, er hat eine Geschichte aufgetragen, so richtig gespielt, wie Schauspieler. Und dann hat er gesagt, diese Geschichte kam eigentlich am besten in Indien an, weil es um einen Schwarm von Mücken geht. Er geht und er hat die Geschichte in der Schweiz geschrieben, aber in Bangalore dann aufgeführt und sagt,
sie war sehr erfolgreich in Bangalore. Ja.
Ja, ja. Und ich würde dieses Buch auch dann übersetzen. Ja.
Ja.
Und noch eine Sache, vielleicht zurück zu diesem Punkt Lektor. Ich weiß nicht, wie es bei anderen, wir haben auch darüber diskutiert lange und es ist von Fall zu Fall anders. Gestern bei der Preisverleihung hat Frau Kinski auch gesagt, ne, sie hat sofort dann ihrem Lektor gedankt. Bei uns gibt es nicht so einen Lektor. Ja? Also meistens muss man das Ganze von vorne an selber machen. Und das ist, ja.
Mhm. Ihr Lieben.
Na, ich wollte noch hinzufügen, Subroto hatte erklärt, dass das Problem war, dass er nie einen Lektor hat, der die deutsche Sprache mächtig ist. Und das ist natürlich, wenn man in Europa arbeitet, hat man da total andere Voraussetzungen. Und das waren Fragen, das hatte ich mir noch nie überlegt, wie das ist, wenn man einen Lektor hat und der kann überhaupt die Sprache des Originals nicht lesen. Wenn da niemand im Verlag ist, dann ist man natürlich in einer total anderen Situation. Sie können nur nach deiner Übersetzung gucken, ne?
Na, da würde ich auch so ein bisschen hinzufügen, eigentlich nicht in ganzem Europa gibt es Lektoren, die Sprache des Originals können. Ja, Europa ist auch so breit, dass wir das auch zum Beispiel ganz selten, wenn überhaupt haben in der Ukraine. Aber was mir noch so aufgefallen ist, also bei diesem Treffen und was mich sehr angenehm überrascht hat, also das war das Gefühl, dass trotz allen Versuchen, irgendwie die Trends, die Tendenzen zu kristallisieren, zu beschreiben, eigentlich die Literatur zu rationalisieren, also trotzdem, die Literatur löst sich auf und ist irgendwie breiter, als wenn wir mit diesem Ratio so streng vorgehen wollen würden. Und das gibt so das Gefühl von dieser unheimlichen Freiheit, die in der Literatur per se liegt. Und es ist eigentlich auch das, was für mich den Reiz dieses Berufes ausmacht.
Das war ein super Schlusswort, Nelja. Ich grübel die ganze Zeit schon nach einem Schlusswort. Du hast es gesprochen. Also vielen Dank für diese Diskussion. Es hat großen Spaß gemacht mit euch. Wir sehen uns alle heute Abend beim Übersetzerempfang und lassen es da krachen. Und hier, glaube ich, dürfen wir jetzt die Preisträger von gestern begrüßen. Sabine Stöhr und Juri Dokot. Also bleiben Sie hier und haben Sie noch einen schönen Messetag. Danke.
Sie nehmen mir das übrigens angesichts der kurzen Zeit nicht übel, dass ich keine großartige biografische Vorstellung
habe. Sortieren Sie sich noch in Ruhe, suchen Sie sich Ihre Plätze, es geht gleich los. Es geht weiter im Übersetzerzentrum. Gestern hatten wir die Nominierten hier alle zu Gast. Wir hatten ein sehr volles Podium. Heute hat es sich gelichtet. Die Preisträger in der Sparte Übersetzung sollen noch einmal die Bühne bekommen. Ich möchte trotzdem noch mal alle Nominierten nennen und Ihnen sagen, dass wir die Bücher, alle nominierten Übersetzungen auch am Übersetzerstand hier vorne zur Ansicht liegen haben. Nominiert waren Robin Detje, Olga Radetzkaya, Michael Walter, Ernest Wichner und eben Sabine Stöhr und Juri Durkot, die wir heute noch einmal hier begrüßen dürfen. Sie haben heute nochmal die große Bühne.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.